Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, heute geht es bei uns ums Geld, genauer gesagt um den Kreishaushalt. Und wir wollen erklären, was genau überhaupt ein Kreishaushalt ist, welche Auswirkungen das auf uns alle hat und warum die Kommunen sich freuen können. Aber los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Was war los? Was ist noch los?
Also es war viel los, wie immer. Am Montag war Kreistagssitzung. Da ging es um den Haushalt, dazu kommen wir gleich noch einmal. Ansonsten gab es relativ viele Termine rund um das Thema Schule und auch einige Termine um das Thema Krankenhaus, Krankenhausversorgung. Ich fange mit dem Letzteren an. Da geht es natürlich um die Verhandlungen über die Weiterentwicklung des Kreiskrankenhauses, die Zusammenarbeit mit Bensheim, mögliche Gesellschafterwechsel etc. Darüber hatte ich ja letzte Woche in Engelhards Woche berichtet und auch schon einige Male zuvor. Bei den Schulterminen, ja, wir hatten zwei Termine, einen in Neckarsteinach und einen Termin in Bensheim, bei dem Dreiecksvereinbarungen im Rahmen des Pakts für den Ganztag unterschrieben wurden. Das heißt, es gab den Neubeginn des Pakts für den Ganztag, und zwar in Neckarsteinach, in der Freiherr-vom-Stein-Schule. Die haben sozusagen ab jetzt den Pakt für den Ganztag. Zuvor war ein kleineres Betreuungskonzept dort in der Umsetzung. Und in Bensheim gab es Trägerwechsel. Dort hat sich ja die Stadt Bensheim aus finanziellen Gründen aus der Schulbetreuung rausgezogen. Und deshalb treten dort jetzt andere Träger in die Verantwortung, die wir per Ausschreibung gefunden haben. Und solche Vereinbarungen habe ich in Bensheim unterschrieben. Das war dort in der Schlossbergschule. Und ich hatte ein Termin, bei dem ich dem AKG aufs Dach geklettert sind. Wir haben dort eine neue Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen, die schon seit einigen Monaten in Betrieb ist. Es war ein interessanter Termin. Und der letzte Schultermin, der war gestern. Da war ich zur Amtseinführung des neuen Schulleiters im Überwald-Gymnasium. Dort wurde Herr Müller, der schon relativ lange als stellvertretender Schulleiter und auch als kommissarischer Schulleiter tätig ist, in einer echt schönen Feier mit originellen Beiträgen ins Amt eingeführt. Jetzt gleich bin ich unterwegs und besuche Unternehmen, die beim Gründungswettbewerb der Wirtschaftsförderung Bergstraße gewonnen haben. Einfach um nochmal zu sehen, was ist denn jetzt neben dem Konzept tatsächlich daraus geworden. Und ein bisschen Kultur gab es diese Woche auch, den Lorscher Abt. Und ansonsten bin ich jetzt viel unterwegs. Ich fahre jetzt nachher gleich nach Bonn und von Bonn fliege ich morgen nach Berlin. Und aus Berlin komme ich am Samstagabend zurück, um dann die Wochenendtermine noch zu beginnen.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Haushalt. Und dann zuerst mal so die Kinderfrage, was steht denn überhaupt in so einem Haushaltsentwurf?
Also solche Haushalte haben alle öffentlichen Körperschaften. Der Bund, da wird gerade auch der Bundeshaushalt beraten, das Land, die Städte und Gemeinden, auch wir. Und das hängt damit zusammen, dass es ein sogenanntes Jährlichkeitsprinzip gibt. Das heißt, der Staat plant seine Ausgaben jeweils jährlich verbindlich. Und zwar so, dass der Kreistag diesen Haushalt beschließt auf den Vorschlag von uns als Verwaltung. Also wir erarbeiten einen Vorschlag, den bringt der Kämmerer ein. Und da steht, wie viel die Verwaltung für bestimmte Bereiche ausgeben darf, wie viel Personal sie beschäftigen darf und auch welche Einnahmen sie hat. Und das Ganze wird gründlich geplant. Das ist sehr aufwendig, weil wir ja sehr viele Ausgaben gar nicht selbst bestimmen können. Unser größter Ausgabenposten sind die sozialen Transferleistungen, also Bürgergeld, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe. Und das ist vom Bundesgesetzgeber geregelt. Da steht, wer den Fall hat, kann das und das Geld vom Staat kriegen. Das heißt, da können wir nur sozusagen Prognosen erstellen. Und das machen wir mit viel Aufwand und Mühe. Und legen das in vielen einzelnen Haushaltspositionen fest. Da steht wirklich, welcher Bereich der Kreisverwaltung welchen Aufwand in welchen Bereichen betreiben darf im nächsten Jahr. Und das beschließt dann hoffentlich ohne nennenswerte Änderungen der Kreistag so. Und das gibt mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann überhaupt erst das Recht, dieses Geld zu verausgaben. Das heißt, über die Finanzmittel entscheidet am Ende immer jährlich der Kreistag. Und in anderen Ebenen der Bundestag, das Stadtparlament etc.
Und wenn wir auf den diesjährigen Entwurf schauen, also den Haushalt für das kommende Jahr, was ist da so das Besondere? Was sind da die Tops?
Also Zunächst mal ganz grob das Haushaltsvolumen. Wir haben etwa 670 Millionen Euro Umsatz im nächsten Jahr, also Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen, da hat der Kreis im Prinzip nur zwei wesentliche Quellen. Das eine sind Zuweisungen des Landes und oder für bestimmte Dinge auch des Bundes. Und dann gibt es als Ausgabeposition sehr vieles. Der größte Block ist bei allen Landkreisen, aber weil wir eine Sozialbehörde sind, vor allem sind soziale Transferleistungen. Das sind von diesen 670 Millionen mal grob gesagt fast die Hälfte. Also Bürgergeld, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe. Und das ist auch eines der großen Probleme, das derzeit die Kommunen und die Landkreise in Deutschland haben. Diese Ausgaben, die ich gerade genannt habe, die einen so großen Ausgabenblock ausmachen, die steigen relativ stark an seit Jahren. Und wir können darüber nicht entscheiden, ob sie ansteigen oder nicht, weil es letztendlich die Ausübung von Bundesrecht ist. Das heißt, der Bundesgesetzgeber hat Gesetze erlassen, die dazu führen, dass die Ausgaben relativ stark ansteigen. Von den Bereichen, für die wir selbst zuständig sind, ist seit Jahren unser mit Abstand größter Ausgabenblock Schulinvestitionen und Schulunterhaltung. Das heißt, der Neubau und die Generalsanierung von Schulen, aber auch die Schulreinigung, das Personal in den Schulen. Und das ist auch gut so, denn Schule ist ja auch eine Herzensangelegenheit von uns hier. Damit meine ich nicht nur mich, sondern wir als Kreispolitik haben uns darauf committed, dass Schule für uns das Zukunftsthema ist. Eine große Ausgabenposition ist natürlich auch der Personalaufwand, den wir haben. Als Kreisverwaltung, wir beschäftigen ja relativ viele Menschen. Dieser Personalaufwand lässt sich aber wieder zuordnen. Der große Teil ist wieder in diesem sozialen Transferbereich, also im Jobcenter, im Jugendamt. Da beschäftigen wir viele, viele Menschen, aber auch im Bereich Schule, die Hausmeister, die Schulsekretärinnen. Und dann gibt es viele andere Bereiche. Der Kreis ist in ganz, ganz vielen Bereichen tätig. Und dann gibt es noch diese kleinen freiwilligen Bereiche, wo wir versuchen, eigene Leuchttürme zu setzen. Das ist der Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite zum Beispiel auch die Vereinsförderung oder die Förderung von der überörtlichen Zusammenarbeit der Feuerwehren. Und diese Bereiche, die werden aber auch alle im Kreishaushalt definiert.
Gut, und wenn wir jetzt nochmal auf die Einnahmeseite schauen, wie sieht es da aus, den Kommunen, den nicht nur unseren im Kreis, sondern grundsätzlich denen in Deutschland, geht es ja nicht gerade gut. Aber da kommen ja auch ein Großteil der Einnahmen her.
Ja, unserer zumindest. Also grundsätzlich gibt es eine Finanzierung des Staates, so ein bisschen so im Prinzip den letzten beißen die Hunde. Das heißt, der Bund beschließt ganz viel über die Ausgaben, der Bund verteilt auch Mittel. Und dann gibt es die kommunale Ebene, zu der Landkreise und Kommunen gehören. Und wir haben vor allem die Ausgaben, die andere beschließen. Und wir haben nur eine Finanzierungsquelle, und zwar allesamt. Das gilt für den gesamten Staat, natürlich am Ende die Bürger. Und wir als Kreis, wir erheben keine eigenen Steuern, sondern wir bekommen zum einen diese Zuweisungen von Bund und Land. Und das, was darüber nicht abgedeckt wird, das müssen wir über eine Kreis- und Schulumlage erheben. Und diese Kreis- und Schulumlage ist von den Städten und Gemeinden zu zahlen, die am Ende eben auch nur wiederum die Möglichkeiten von Gewerbesteuer und Grundsteuer haben. Und da ist das Besondere, und darauf sind wir hier auch ein Stück weit stolz, dass wir seit Jahren so wirtschaften, dass wir bei unseren Umlagesätzen deutlich unterm Schnitt sind. Und meines Wissens in Südhessen, also sozusagen, wenn man sich die Nachbarlandkreise anschaut, haben wir die niedrigsten Umlagesätze. Das heißt, wir geben den wenigsten Kostenaufwand an unsere Städte und Gemeinden weiter. Und wir haben sie auch nicht erhöht, sondern wir bleiben trotz dieser steigenden Sozialausgaben vor allem, bleiben wir bei der Umlage gleich. Das ist ein Effekt, der nicht immer gelingt. Wenn die sozialen Transferleistungen, und der größte Block sind für uns da Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe, das ist der größte Block überhaupt für die Landkreise und Großstädte derzeit, wenn das so weiter steigt, werden wir auch, und das hat unser Kämmerer Matthias Schimpf in seiner mittelfristigen Finanzplanung dargestellt, werden auch die Umlagen weiter steigen müssen. Aber zum nächsten Jahr haben wir tatsächlich die Schulumlage gesenkt und im selben Maß die Kreisumlage erhöht. Insgesamt bleibt es aufkommensneutral.
Das heißt, für die Kommunen ist das eine gute Nachricht, aber nun ist es ja so, dass dennoch ein Defizit ausgewiesen wird im Haushalt. Das wird allerdings ausgeglichen. Wie wird das ausgeglichen?
Genau, also für die Kommunen ist das schon alleine deswegen eine gute Nachricht, weil wir immer vorsichtig planen. Das heißt, wir hatten in unserer Planung fürs nächste Jahr den Kommunen angekündigt, dass wir voraussichtlich eine Umlageerhöhung brauchen. Und die Kommunen, die ebenfalls vorsichtig planen, haben die natürlich schon in ihre Planung übernommen. Und die brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, gegenüber der Planung sind die Kommunen entlastet. Und das Defizit, das wir haben, das ist ein Finanzmitteldefizit, das heißt ein tatsächliches Liquiditätsdefizit. Die Kaufleute wissen, was ich meine. Es gibt Abschreibungen, nicht liquiditätswirksame Sachen. Wir haben ein Finanzierungsdefizit und das können wir aus der Rücklage ausgleichen.
Wunderbar. Der Haushalt wurde am vergangenen Montag eingebracht. Jetzt wird er wahrscheinlich von allen Fraktionen diskutiert. Wie geht es dann weiter?
Genau, also wir sind ja so organisiert, dass wir im Kreistag Parteien haben, die in der Kommunalwahl gewählt werden und die sich in Fraktionen zusammengefunden haben. Diese Fraktionen haben jetzt Klausurtagungen. Ich bin zum Beispiel eingeladen übernächste Woche von der CDU zur Haushaltsklausurtagung. Wir bieten aber immer allen Fraktionen an, dass wir kommen. Das gehört dazu, weil ich als Landrat und auch der Kämmerer, der bei den Grünen ist, aber wir verstehen uns als Verwaltung gegenüber den Fraktionen auch neutral. Das heißt, die Informationen können alle von uns haben. Und die Fraktionen werden jetzt beraten, vielleicht Änderungsanträge entwerfen. Und dann gibt es Ausschusssitzungen. Das heißt, verschiedene Ausschüsse des Kreistags, die dann nochmal bestimmte Teilaspekte besonders beraten. Und dann wird abschließend der Kreistag darüber abstimmen. Und sobald der Kreistag das abgestimmt hat, dann muss es noch zu unserer Aufsichtsbehörde, das ist das Regierungspräsidium, zur Genehmigung. Und danach ist dieser Haushalt in Kraft.
Wunderbar. Dann haben wir das hoffentlich gut für alle erklärt. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns die gerne. Dann blicken wir noch aufs Wochenende.
Ja, also mein Wochenende ist diesmal mega voll mit tollen Terminen, darauf freue ich mich. Also ich persönlich komme erst am Samstagabend in den Kreis zurück, weil ich in Berlin bin und da übrigens auch einen Kanzler treffe. Für mich auch mal was Besonderes. Und dann ist am Samstagabend, schon am Freitag, weil ich gehe am Samstag hin, großes Jubiläumskonzert des Popcorns 21. Und wer den Popcorn 21 kennt, der weiß, die machen schon immer große bombastische Konzerte mit toller Musik. Das große Jubiläumskonzert wird das sicherlich ganz besonders sein. 25-jähriges Jubiläum. Ein weiteres Jubiläum, bei dem ich bin, und zwar am Sonntag. 7x11 Jahre Fastnacht in Bürstadt. Für mich beginnt also die Fastnachtszeit. Ich muss sagen, ich feiere echt gerne Fastnacht, aber mir fällt das in der Zeit, wo am Sonntag gleichzeitig auch noch Volkstrauertag ist. Und dann kommt noch der Totensonntag. Und dann beginnt erst die Adventszeit und dann kommt Weihnachten und dann die Fastnacht. Mir fällt es schon manchmal ein bisschen schwer, so hin und her zu springen. Ich bin nicht am Sonntag erst auf dem Gottesdienst zum Volkstrauertag. Dann bin ich auch noch neben der Fastnacht in Bürstadt auf dem Wintermarkt der BHB. Das heißt, ich habe am Sonntag alles. Trauer und Gottesdienst, Adventszeit und Fastnacht.
Dann müssen Sie umswitchen und wir hoffen auf ganz schönes Wetter und wünschen Ihnen ein ganz tolles Wochenende.
Bleiben Sie gesund und besonnen.